So, was machen die Insider in dieser Woche? Obwohl es heiß ist, haben wir beide uns hier hingesetzt und erklären ihnen, was sie wirklich machen und was wir davon halten. Und wir fangen mal an. Hallo, erstmal.
Hallo, guten Morgen.
Wir fangen an. Rheinmetall, das ist eine uralt Geschichte, aber natürlich mit einem völlig brandneuen Ansatz, weil die kriegen jetzt ein Schiff nicht verkauft oder die Regierung sechs Schiffe nicht verkauft. So, da hat ATP, also das ist die Firma von dem Pappberger selber, hat schon vor einer Woche gekauft, hat furchtbar einen auf die Mütze gekriegt, glaube ich, gleich direkt 1 Million Verlust gemacht mit dem Insiderkauf. Jetzt hat er nachgelegt, also die ATP Holding GmbH hat nachgelegt, wieder für 3 Millionen gekauft. Das ist auch jede Menge Holz. Aber ich glaube, wir werden dem nicht folgen, oder?
Nein, wir werden ihm nicht folgen. Tut mir leid. Ich habe mich ja auch schon lächerlich gemacht, weil ich schon bei 1500 gesagt habe, man kann ihn noch kaufen. Sie haben damals schon gesagt, die geht unter 1000. Da sind wir jetzt. Ja. Und das Momentum ist einfach so stark, dass man das nicht machen kann. Und ich habe übrigens diese Woche, Anfang der Woche mit Steyr Motors gesprochen, der Ausgründung von Mutares für Dieselmotoren im Einsatzbereich militärischer Fahrzeuge und der Gabler Group, die auf U-Boote spezialisiert sind. Und ich habe beiden Chefs die Frage gestellt, war der Kursanstieg der letzten 4 Jahre nur eine Scheinblüte oder haben wir tatsächlich einen strukturellen, langfristigen Beschaffungsprozess vor uns mit höheren Volumina? Und beide haben gesagt, nicht nur, weil sie es müssen, sondern weil sie auch die Auftragseingänge sehen. Ja, das ist ein struktureller, langfristiger Prozess. Das ist nichts einmal Schuss und dann war es das wieder. Und deswegen haben wir sehr wohl strukturelle Verschiebungen zu ihren Gunsten, auch zugunsten von Rheinmetall. Und inzwischen gibt es sogar eine recht hohe Vorhersagbarkeit der Aufträge, weil hier die Auftragsbücher voll sind. Insofern wird das auch für Rheinmetall gelten. Aber ich glaube, die Vorschusslorbeeren ab 22 mit dem Krieg und den dann folgenden Beschaffungspaketen, hat man an der Börse bereits alles gesehen. Und jetzt werden die Realitäten gehandelt und die Ausführungsrisiken. Und das ist das Problem. Jetzt geht es auf einmal in das Klein-Klein, so wie Sie gerade von dem Schiff gesprochen haben. Da geht es um 6 Fregatten. Ja, die zusätzlichen 6 Fregatten werden wahrscheinlich von ThyssenKrupp Marine Systems gebaut und nicht von Rheinmetall-Lürssen, die ja gerade erst für viel Geld letztes Jahr gekauft wurde. Aber sie werden gebaut. Das Geld ist da, steht bereit. Und man kann das nicht wegdiskutieren. Aber nochmal, die Börse übertreibt in beide Richtungen. 23, 24 vielleicht nach oben übertrieben. Jetzt geht's wieder deutlich nach unten. Aber inzwischen ist die Bewertung bei Rheinmetall fast auf dem 10-jährigen Mittelwert. Also wir werden vielleicht 200 Euro noch sehen. Und da muss man schon langsam überlegen, ob man da nicht wieder rein darf. Aber im Moment würde ich den Kauf von AMT oder Pappberger, ATP, nicht folgen, auch wenn er da 7 Millionen schon wieder reingesteckt hat.
Genau, er hat ja genug. Achtung, da, liebe Anleger, liebe Leser, das ist ein journalistischer Podcast und keine individuelle Anlageberatung. Trotzdem merkt euch, Rainer Lemm hat gerade was von Mutares gesagt, da kommen wir noch gleich drauf.
Kommen wir gleich.
Ja, so, nächster Kauf. Nadja Jacobi hat von E.ON hat gekauft, 80.000 Euro. Nicht so viel, aber wir wollten trotzdem drüber reden.
Sie hat mal ein Zeichen gesetzt, weil sie nämlich seit 1.6. die neue CFO ist von E.ON. Insofern ist das ganz ein starkes Signal für uns, ja, wenn also der CFO direkt kauft. Aber wahrscheinlich gibt es auch da eine kleine Verpflichtung der Firma. Wie auch immer, die Frau ist für die Finanzen und die Strukturen hinten dran verantwortlich. Und bei E.ON müssen wir nochmal zurückgreifen. Es gab 2011 diesen Atomausstieg, ja, etwas überraschend nach dem Tsunami in Japan und so weiter. Das war natürlich ziemlich überraschend und hat das Geschäftsmodell unter den Füßen weggezogen. Und dann gab es aber diesen spektakulären Asset-Tausch im März 18 mit RWE. Da hat man dann aufgeteilt, E.ON kriegt nur noch die Strom- und Gasnetze, kriegt dann Innogy dazu und inklusive Vertrieb und Kunden von denen. Und seitdem ist man eben nur noch auf Produktion von Vertrieb und Strom spezialisiert. Das Ganze ist im Moment relativ stabil. Das heißt, die Ertragsschätze und deren Verlauf sind stabil. Die Bewertung ist so mittelmäßig. KGV 16, Enterprise Value zu EBITDA 10. Das ist einmal unter und einmal leicht überdurchschnittlich. Aber E.ON geht für mich eher wieder so in Richtung sichere Dividendenpapiere. Ja, wir haben 3,5% rund. Das ist nicht viel, aber das ist relativ sicher im Moment. Und entscheidend ist für mich die Regulierung. Die bleibt bis 29 erstmal so. Und wenn die dann in 29 gleich hohe Eigenkapitalrenditen gewährleisten sollte, dann wird E.ON so durchlaufen und dann werden wir auch ein neues Allzeithoch sehen. Da bin ich relativ sicher. Das Allzeithoch liegt übrigens vom Januar 2008 bei 51. Da haben wir noch einen weiten Weg. Wir sind bei 18. Insofern würde ich sagen, halten oder dem Kauf folgen, das kann man gut machen, auch wenn es keine individuelle Anlageberatung ist, sondern nur eine journalistische Meinung.
Okay. Ja, wunderbar. Ich finde auch, E.ON kann man durchaus im Depot haben. Ja, dritter Kauf, Private Asset & Co. KGaA. Florian Fedeck hat da gekauft, sonstige Führungspersonen, noch ein bisschen was zugekauft. Ja, was halt man denn davon?
Der Florian Fedeck ist der geschäftsführende Direktor für die Komplementär-SE. Sie haben gerade KGaA gesagt, da gibt es dann einen Komplementär und viele Kommanditisten. Der ist der Boss, in Anführungsstrichen, mit den Gründern, die ich auch vor anderthalb Jahren in Hamburg gesprochen habe. Ist eine interessante Firma, Private Assets, ist eine Beteiligungsgesellschaft für mittelständische Unternehmen. Man macht da zum Beispiel solche Sachen wie die TAM Group aus Frankreich, Präzisionskomponenten für Verteidigung und Luftfahrt, ist gerade ganz in, versucht man also auch hier Wert zu schaffen. Dann gibt es noch die Procast Holding, die machen Gießereien, völlig uninteressant, sehr viel Abschreibung, schwieriges Geschäft. Und die Frivo AG mit Elektronikbaugruppen. Aber diese Exits, also die Verkäufer solcher möglichen Kandidaten, sind weit, weit entfernt. Das soll ja das Ziel sein. Und die Frage ist immer, sind die stillen Reserven aktuell größer als der Börsenkurs? Das sieht nicht so aus. Genau sagen kann man das hier nie. Das war immer eine Zeitpunktbetrachtung. Aber im Moment ist der Börsenkurs auf dem Allzeithoch bei 64 Euro, sodass wahrscheinlich die stillen Reserven niedriger sein dürften. Es gibt auch noch einen einzigen Analysten da drauf von GSC Research. Ich finde, wenn wir keine Exits, also Verkäufe dieser Gruppen mehr in naher Zukunft sehen, der letzte war in 2025 mit Insta Lightning, dann kann man dem auch nicht folgen, weil das Ganze wirklich im Moment im mittelständischen Bereich, den so auch keiner haben will, Gießereien und so, ein schwieriges Geschäft. Ich würde dem Ganzen nicht folgen.
Okay. Ja, kommen wir zum letzten Wert, den wir besprechen, aber jetzt auf der Verkäuferseite. Das ist Mutares. Das ist eigentlich ein Wert, der mir persönlich ganz gut gefällt, obwohl ja immer wieder mal Shortseller da dran sind. Immer die BaFin hat ja mal eine Bilanzprüfung da gemacht. Aber eigentlich gucke ich da immer hin und denke ich, guck dir den Wert nochmal genauer an, tue ich dann auch und so. Ja, jetzt verkauft aber
Christian Schlede,
Aufsichtsrat, verkauft aber. Und dann müssen wir drüber reden, ob wir dem Verkauf folgen oder nicht. Ich persönlich würde ihm nicht folgen, aber...
Also ich würde dem Verkauf nicht folgen, ich würde die Sache halten. Der Christian Schlede ist übrigens für die operative Entwicklung der Beteiligung auch zuständig. Er kommt eher aus dem Ingenieurswesen, aber auch ein guter Mann. Nicht die erste Reihe wie der Johannes Lahmann, der eher so ein Dealmaker ist, der jetzt nach einem Jahr Sabbatical wieder dabei ist, schon seit einem Jahr. 24 war das schwierige Jahr, weil es da von Gotham City Research, also Batman lässt grüßen, einen schwierigen Artikel, Shortseller-Attacke gab zur Zirkelfinanzierung und Intransparenz einer Holdingstruktur. Nun ist eine Holdingstruktur per se nicht super transparent, weil es Abführungsverträge gibt und weil es noch andere Einnahmequellen gibt, nämlich erstens Beratung und Managementgebühren für die Gesellschaften, die sie da mit Fachkräften managen, Dividenden aus diesen Portfoliofirmen und drittens in die Erlöse aus Exits. Und als 24 diese Attacke kam, hat man dann 25 Steyr Motors, die gerade erwähnte Diesel Geschichte, Verkauf für 170 Millionen und schon mal Ruhe. Ja, in dem Moment, wo eine Beteiligungsholding zeigt, dass sie in der Lage ist, zu verkaufen, auch Wert zu schaffen dadurch, war auf einmal relativ schnell, bei der BaFin war dann auch nicht mehr viel zu sehen, da ging es um Rechnungslegung und solche Geschichten.
Genau.
Das ist relativ wenig gewesen. Nun hat man in 2026 von Mutares auch schon wieder drei Exits gesehen, nämlich von Calcit, WIJ, Special Media und Terranor. Terranor habe ich 50 Millionen gefunden, bei der anderen habe ich gar keine Zahlen gefunden, aber der Geldfluss ist da, sodass ich sehr optimistisch bin, dass es bei Mutares langfristig besser läuft, noch besser läuft und das Allzeithoch von ungefähr 40 Euro von vor zwei Jahren auch wieder erreicht werden kann. Deswegen würde ich die Aktie halten und dem Verkauf hier nicht folgen. Ich glaube, da macht einfach ein bisschen Kasse.
Okay, ja, sind wir uns ja einig. Ja, prima. Ja. Haben wir trotz der Hitze eine Menge geschafft heute. Und wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und bis nächste Woche.
Bis die Tage. Ciao.
Ciao.
Leute, Dieser Podcast ist ein journalistischer Beitrag des Börsenkolumnisten Reinhard Rambach und auf gar keinen Fall eine individuelle Anlageberatung. Und außerdem ist das mein Papa.